Deutschlandfunk, kontrovers.
Unter Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Herzlich willkommen. Die Volksparteien befinden sich schon seit geraumer Zeit in schwierigen Gewässern. Abgestraft von den Wählern wird die Frage nach dem eigenen Selbstverständnis bei CDU und SPD immer lauter gestellt. Gerade natürlich auch nach den herben Verlusten bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland. Wobei muss man sagen, es um die Sozialdemokraten noch schlimmer gestellt ist als um die CDU. In Sachsen und Thüringen wurde die 10%-Marke klar unterschritten. Und da stellt sich schon die Frage, kann da von einer Volkspartei noch die Rede sein, zumal es auch auf Bundesebene laut Umfragen nur noch für 15% Wählerzuspruch reichen würde. Die Grünen sind längst vorbeigezogen. Trotzdem muss sich auch die CDU ernsthafte Sorgen machen, dass sie am Ende das gleiche Schicksal erleiden könnte wie der derzeitige Koalitionspartner im Bund. Längst ist die Machtfrage deshalb auch mit der Personalfrage eng verknüpft. Bei der SPD hatten jetzt die Mitglieder das Sagen über die neue Parteispitze. Große Impulse hat dies freilich nicht freigesetzt. Bei der CDU wiederum wird erbittert über die mögliche Kanzlerkandidatur gestritten, befeuert vom ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz, der beim Kampf um den Parteivorsitz allerdings Annegret Kramp-Karrenbauer den Vortritt lassen musste. Aber die Zweifel an AKK, sie werden immer lauter, was im zurückliegenden Wahlkampf sicherlich auch nicht geholfen hat. Warum tun sich SPD und CDU derzeit bei Wahlkämpfen so schwer? Haben sie den Bezug zur Basis verloren? Fehlt es wegen der GroKo an Profilierungsmöglichkeiten? Und wie könnte der Weg aus der Krise aussehen? Wahlschlappen und Führungskrise sind die Volksparteien am Ende. So ist diese heutige Kontroverssendung überschrieben. Meine Gäste will ich Ihnen vorstellen. Alexander Mitsch, CDU, er ist Vorsitzender der Werteunion, einer konservativen Strömung innerhalb der CDU und zugeschaltet aus Mannheim. Herr Mitsch, einen schönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen aus Mannheim.
Dann Gero Neugebauer, er ist Parteienforscher, hat ehemals an der FU Berlin gelehrt. Er ist zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Herr Neugebauer, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen auch Ihnen und den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ja, und dann noch Ralf Stegner, SPD, stellvertretender Parteivorsitzender und Oppositionsführer im Landtag von Schleswig-Holstein, zugeschaltet aus Kiel. Herr Stegner, herzlich willkommen.
Guten Morgen aus Kiel.
Ja, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wie immer herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Das kostenfreie Telefon hat die Nummer 00800 44 64 44 64. Nochmal die Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Die Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Ja, und uns haben schon einige Höreranrufe auf unserem Anrufbeantworter heute Morgen erreicht. Und da wollen wir mal ganz kurz reinhören.
Klaus Peters, Köln. Wenn man sieht, wie die Umfragen zum Beispiel aussehen, habe ich eine Meinungsfreiheit. Kann ich sagen, was ich will? Dann sagen die Parteien immer, ja, wir müssen dem Bürger zuhören. Wenn Sie nicht wirklich langsam mal anfangen, dem Bürger zuzuhören und dann auch das umzusetzen, was der Bürger will, dann sind die Parteien am Ende. In erster Linie durch die Volksparteien, aber auch die anderen.
Wilkart Friedhelm aus Dorsten. Nein, die sind noch nicht am Ende. Nur sollte sich die SPD, ich bin ehemaliges SPD-Mitglied, fragen, die alten Köpfe, die die Hartz-IV-Reformen mit zu verantworten haben, solange die noch da sind, kommen die auf keinen grünen Zweig.
Also haut man den Ausdruck. Also bei der CDU trifft es auf jeden Fall zu. Sie sind nicht am Ende, aber sie sind an einem Wendepunkt. Und das, was der Merz gesagt hat, einfach grottenschlechte Führungsarbeit, dem gibt es jetzt gar nicht viel hinzuzufügen.
Barbara Snow aus Kassel. Ich denke, dass die Volksparteien am Ende sind, denn ich denke, dass wir mehr erwachsen werden und mitreden wollen. Wir wollen nicht die Politik vorgesetzt kriegen und in Kommissionen und Ausschüssen entschieden bekommen, sondern wir wollen mitreden.
Oskar Dresden, wenn man nach der Thüringenwahl 60% der Stimmen als Randgruppe bezeichnet, spreche ich mit den Worten eines Bäckers und sage, wenn der Kuchen 60% Rand hat, bleibt irgendwann nur noch der Klecks Marmelade in der Mitte. Und so sehe ich auch die Gefahr für die etablierten Parteien.
Nina Meyer-Endorf. Unsere Politiker beschäftigen sich zu stark mit sich selber. Wieso steht denn jetzt schon fest, dass AKK Kanzlerin werden soll? Das finde ich alles nicht in Ordnung. Die sollen was für uns tun. Oder Hubertus Heil mit seiner blöden Idee, ungeprüft jemanden nach 35 Jahren die Rente aufzustocken. Also ich frage mich manchmal, sind denn eigentlich unsere Politiker von Sinnen?
Ja, soweit erste Meinungen unserer Hörer. Und Herr Stegner, lassen Sie uns doch mal mit dem Streit um die Grundrente gleich anfangen. Der Koalitionsausschuss wegen inhaltlicher Differenzen jetzt heute Abend erneut verschoben. Hat denn die GroKo keine Kraft mehr zum Konsens?
Na, die Sache mit der Grundrente, die hätte man längst lösen können und müssen. Und es wäre auch schlauer gewesen, das vor den Wahlen in Thüringen zu tun und nicht zu streiten. Denn das wirft ein schlechtes Licht auf die Koalition, aber natürlich auch auf die Zerstrittenheit innerhalb der Union, die ja im Wesentlichen daran schuld ist, dass wir an der Stelle nicht zusammenkommen. Bei der Grundrente geht es, anders als die Hörerin eben gesagt hat, ja darum, dass Menschen, die 35 Jahre lang hart gearbeitet haben, viele Frauen übrigens schlecht verdient haben, Kinder erzogen haben oder Angehörige gepflegt haben, dass die mehr haben müssen als die Grundsicherung. Um nichts anderes geht es. Es hat was mit Respekt zu tun. Da kann man über Details streiten, das tun wir auch. Aber im Kern ist es eine Frage von Respekt vor Lebensleistung und Solidarität oder eben kalter Marktlogik. Und ich kann nur sagen, wenn wir uns da nicht drauf verständigen können sollten am Ende, dann ist, glaube ich, mit der Großen Koalition bald zu Ende.
Also das, was hieße das, wäre meine nächste Frage gewesen, was hieße das denn für die anstehende Halbzeitbilanz ja und auch den SPD-Parteitag jetzt Anfang Dezember?
Also die Halbzeitbilanz, die verabredet worden ist, die bezieht sich ja nicht auf eine Buchhalterbilanz zu sagen, was haben wir nur alles abgehakt, sondern da geht es um die Frage, ob man in den verbleibenden zwei Jahren noch wichtige Dinge gemeinsam entscheiden kann. Dazu gehört diese Grundrente, dazu gehört aber auch sozialverträglicher Klimaschutz oder Maßnahmen gegen Kinderarmut oder Abrüstungsinitiativen statt Aufrüstung in Europa. Das sind wichtige Fragen. Und für die würde es sich lohnen, glaube ich, zu versuchen, das fortzusetzen. Aber wenn das nicht gelingt, dann ist es am Ende besser, man geht in den Wahlkampf, trennt sich und macht Wahlkampf für das, was man richtig findet. Leichtfertig sollte man das nicht handhaben, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt in den neuen Bundesländern, wo eine rechtsradikale Partei inzwischen fast ein Viertel der Wählerstimmen holt, dann glaube ich, ist es wirklich Zeit, dass wir mal darüber nachdenken, was das in der Konsequenz heißt für die Demokratie und für die demokratischen Parteien. Und da kann man nicht leichtfertig sagen, ich gehe jetzt aus einer Regierung raus, weil ich mich nicht wohlfühle. Das kann nicht der Punkt sein, sondern es muss schon um Inhalte gehen, wesentliche Inhalte, die mit dem Leben der Menschen was zu tun haben.
Aber nochmal zur Klarstellung, kein Kompromiss bei der Grundrente heißt für Sie auch Ende der Großen Koalition.
Jedenfalls wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dann der Daumen nach unten geht, wenn unsere Mitglieder entscheiden auf dem Parteitag über die Bilanz der Großen Koalition.
Herr Mitsch von der Werteunion, das ist die Widerstände kommen jetzt vor allen Dingen aus der Union in Sachen Grundrente. Kommt das jetzt nicht ein bisschen überraschend?
Also ich finde es schon interessant, wenn wir hier über Volksparteien reden und jetzt auch gehört haben von den Menschen, was sie beschäftigt bei diesem Thema, dass dann gleich Herr Stegner in seinem ersten Satz die übliche Rhetorik loszieht und gleich wieder Schuldzuweisungen in Richtung CDU, CSU abgibt. Ich glaube, das ist genau das, was wir nicht haben wollen, was die Leute nicht haben wollen, nämlich dass es zum Parteiengezänk wird. Wir reden hier über Inhalte und die Leute wollen nicht, dass sich die Parteien einfach mit sich selbst beschäftigen und nur streiten. Schuldzuweisungen hin oder her. Das war ein Beitrag, den wir gehört haben. Auch das Thema Zuhören. Dass die Parteien den Menschen einfach mal zuhören müssen, finde ich vollkommen richtig. Die Menschen fühlen sich von den Parteien im Moment nicht mehr so richtig vertreten, weil die Parteien auch nicht wirklich zuhören, weil sie einfach aus meiner Sicht zu sehr in dem Parteiengezänk sich verzetteln, dass man dort versucht, der anderen Partei eins mitzugeben und man selbst ist ja nicht schuld. Und da geraten die Inhalte einfach in den Hintergrund. Deshalb fühlen sich die Menschen nicht mehr vertreten.
Aber Herr Mitsch, da geht es ja durchaus um Inhalte bei der Grundrente, dass eben beide hier inhaltlich sehr grundverschiedene Positionen vertreten. Die einen wollen die Bedürftigkeit prüfen, die anderen nicht.
Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. So muss es ja auch sein in der Politik, dass es unterschiedliche Standpunkte gibt. Halte ich übrigens für ganz wichtig, dass Parteien ein klares Profil haben und sagen, wofür sie stehen und wofür nicht. Und dann wird man streiten müssen. Dann wird man politisch diskutieren müssen und wird eine Lösung finden müssen. Das ist vollkommen in Ordnung, solange es sich eben um die Inhalte dreht. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn man praktisch nur noch aus Parteitaktik heraus versucht, den anderen die Schuld zuzuschieben. Das merken die Menschen, das wollen die Menschen nicht, deshalb wenden sie sich von den Parteien ab und das ist genau das Problem dieses Gesprächs heute.
Aber Entschuldigung, das ist aber eine Unterstellung, wenn ich das mal direkt zurückgeben darf. Das geht überhaupt nicht um Parteitaktik, sondern es geht um die Frage, wollen wir wirklich, wenn Menschen so lange gearbeitet haben, dass sie sich vor der Sozialbehörde sozusagen ausziehen müssen. Wir prüfen Bedürftigkeit beim Kindergeld nicht, wir prüfen sie bei der Mütterrente nicht, bei Steuersenkung auch nicht, aber ausgerechnet beim Thema Arbeit, wo zweifellos gearbeitet worden ist, da tun wir das. Das macht keinen Sinn. Wir haben also einen inhaltlichen Dissens, Herr Mitsch, und es geht keineswegs um Parteitaktik oder sowas, sondern wir haben einen inhaltlichen Dissens. Und das ist ja gut, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Also da teile ich dann wieder Ihre Auffassung.
Genau, also gegen die inhaltliche Differenz habe ich auch überhaupt nichts. Ich habe mich bezogen auf Ihren ersten Satz, in dem Sie gesagt haben, dass es hauptsächlich an der Zerstrittenheit der Union läge, dass man bei dem Thema nicht vorankommt. Nein, es liegt einfach daran, dass hier unterschiedliche Meinungen da sind. Und das liegt daran, dass die SPD ihren Standpunkt vertritt und auch die CDU ihren Standpunkt vertritt.
Aber Herr Mitsch, würden Sie denn sagen, jetzt nach der Wahl auch in Thüringen, die ja für die CDU desaströs ausgefallen ist, dass jetzt gerade am Thema Grundrente die CDU jetzt versucht, ihr Profil zu schärfen?
Nein, überhaupt nicht. Also darum geht es überhaupt nicht. Die Grundrente ist ein Thema, über das man diskutieren kann. Da gibt es unterschiedliche Meinungen und da gibt es auch gute Gründe für beide Meinungen. Ich glaube, es geht insgesamt darum, dass die Parteien wieder ein klareres Profil brauchen. Und das haben wir in den letzten Jahren eben erlebt, gerade in der Großen Koalition, dass die Unterschiede, die wahrnehmbaren Unterschiede immer geringer geworden sind, dass die Parteien versucht haben, immer mehr Konsens hinzubekommen. Die CDU nennt sich jetzt ja schon auch selbst die Mitte. Das heißt, es ist ein Kampf um die Mitte und das ist oft ein Kampf um beliebige Themen. Das heißt, man gibt sich irgendwo beliebig nach außen. Man hat kein klares Profil mehr. Man steht auch nicht mehr für klare Positionen. Und das führt dann dazu, dass die Menschen gar nicht mehr wissen, wofür steht die Partei und verlieren einfach das klare Profil an der Stelle.
Kommen wir später sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Herr Neugebauer, ich würde Sie jetzt nochmal an dem konkreten Beispiel Grundrente mit ins Boot holen. Hat Sie das überrascht, dass jetzt plötzlich der Streit doch wieder aufbricht, nachdem man ja wirklich viele Stunden beraten hat? Man war ja angeblich am Kompromiss schon sehr nahe. Jetzt am Wochenende plötzlich wieder hieß es, nein, wir brauchen noch mehr Beratungsbedarf. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, das hat mich schon überrascht. Das hat mich auch deshalb überrascht, weil eigentlich die Signale, man könne sich einigen, ziemlich laut und deutlich geworden sind. Aber man kann auch an diesem Beispiel sehen, dass in der Tat da auch eine inhaltliche Differenzierung stattfindet und Politik zum Basar wird. Denn jetzt taucht ja nicht als Lösungsmöglichkeit auf, dass beispielsweise Finanzämter die Einkommensverhältnisse prüfen, sondern dass Grundrentevorschlag der SPD dann eine Zustimmung bei der Union findet, wenn diese wiederum Steuererleichterungen für Unternehmer bei der SPD rausschlagen kann. Also hier haben wir vielleicht doch wieder dieses schablonhafte Bild, SPD, Partei Sozialstaat, Union, Partei der Wirtschaft, und das ist Schädlich. Und dann wollte ich vielleicht auch mal, nein, nicht vielleicht, ich tue es ja, darauf hinweisen, dass in den Aussagen der Hörerinnen und Hörer, die dort telefonisch wiedergegeben worden sind, die reden über Kommunikationsprobleme mit den Parteien, die reden über Strukturprobleme, die Parteien haben, weil sie bestimmte Segmente der Gesellschaft nicht erfassen, und die reden auch über Personalprobleme. Aber ich frage mich, warum Parteivertreter nicht davon überzeugt sind, dass Parteien doch kein menschenleerer Raum sind. Die Mitglieder sind Mitglieder der Gesellschaft. Die Mitglieder wissen, was in der Gesellschaft vorgeht. Das heißt, die sind die Seismographen. Möglicherweise kommunizieren die Parteiführung zu wenig mit den Mitgliedern, um zu wissen, was dort diskutiert wird. Und wenn die in der Gesellschaft, und wenn die das nicht wissen, dann ist eine wesentliche Erfolgsbedingung für Parteien nicht gegeben. Und dann kann man halt wie die CDU in Thüringen dastehen und sagen, wir sind die Mitte, und auf einmal rechts und links wandern die Wählerinnen weg und sagen, ey, Das ist eine andere Partei, die da in der Mitte steht. Und da steht man dumm und schaut halt, wie die Mutter da im Suppenkasper stumm auf dem Tisch herum.
Aber wenn man nochmal dabei bleibt, also die inhaltliche Bilanz der Großen Koalition, die fällt doch gar nicht so schlecht aus. Auch wenn jetzt Friedrich Merz davon gesprochen hat, über das Land habe sich, Zitat, ein Nebelteppich der Untätigkeit und der mangelnden Führung durch die Bundeskanzlerin gelegt. Aber eigentlich hat doch die GroKo relativ viel umgesetzt von ihren Ankündigungen, Herr Stegner.
Ja, das ist auch so. Und ich würde auch nicht die Große Koalition jetzt als Ursache allen Übels betrachten. Die Schwierigkeiten der SPD haben begonnen längst bevor wir in die Große Koalition gegangen sind. Große Koalition, wobei der Begriff ja schon ein bisschen fragwürdig ist im Augenblick, aber haben ein bisschen den Nachteil, dass die Unterschiede zwischen den Parteien weniger deutlich sind. Davon profitieren dann zum Beispiel die Rechtsradikalen, weil sie sagen, guck mal, die sind doch alle gleich. Das stimmt gar nicht. Die sind natürlich nicht alle gleich. Aber ich sage mal, einerseits darzustellen, was man Gutes tut, das passiert zu wenig. Aber andererseits eben auch dafür zu sorgen, dass die Parteien sich hinreichend unterscheiden. Das ist notwendig, damit die Bürgerinnen und Bürger auch eine Wahl treffen. Ich finde es schon einen dramatischen Befund, wenn in Thüringen am Ende sowas herauskommt. Wobei im Übrigen man nicht wirklich sagen kann, der Rand habe sich da durchgesetzt. Denn den Ramelow als Rand zu bezeichnen in Thüringen, dann ist Herr Kretschmann in Baden-Württemberg auch Rand. Also das ist kein Rand, sondern es gefällt mir nicht, es ist eine konkurrierende Partei. Aber
na, da gibt's schon
die Linkspartei in Thüringen ist, glaube ich, eher eine Volkspartei dort, wohingegen die AfD eine rechtsradikale Partei ist. Da beißt die Maus keinen Faden ab und dagegen müssen sich Demokraten wehren. Und da haben wir eine Aufgabe, dass wir uns einerseits unterscheiden zwischen den Volksparteien. Ich bin der Meinung, wir brauchen sie. Wir brauchen eine Volkspartei Mitte rechts, die Union, und eine Volkspartei Mitte links, die SPD. Die müssen sich unterscheiden. Aber so schlecht ist die Arbeit, die geleistet wird, durchaus nicht. Da könnte man durchaus auch was verbessern in der Frage, wie man das den Leuten auch erklärt, was da passiert.
Aber das ist doch falsch anzunehmen, Entschuldigung, dass die Parteien bestimmen, wie die Medien über ihre Arbeit berichten und die kommentieren. Und wenn die Interessenlage der Medien so ist, dass man sagt, naja, okay, wir konzentrieren mal unseren Fokus auf die Kanzlerin und die Kanzlerin dann sagt, ich weise die Erfolge der Koalition als meine aus und die Misserfolge lege ich mal zur Seite, dann ist der kleine Partner eben angeschmiert.
An dieser Stelle würde ich gern Herrn Kretschmann aus Berlin mit in die Runde holen. Herr Kretschmann, bitte Ihr Beitrag.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich würde den Fokus gerne mal woanders hinlenken. Also ich finde, dass das sozusagen auch, also der Ausdruck, dass Volksparteien sozusagen in dieser Form sich zunehmend, ja, in der Form nicht mehr geben wird, sondern sich auf jeden Fall reduzieren in Richtung 30-20% oder halt bei der SPD noch weiter runter, dass es auch ein Ausdruck ist, A, von Orientierungslosigkeit. Das hatten Sie gerade eben schon in der Debatte so leicht angesprochen. Und das andere ist aber auch, dass es auch dem geschuldet ist, dass wir halt in einer Gesellschaft sind, wo wir halt einfach sehr, sehr unterschiedliche Lebenskonzepte haben, die sehr stark auch idealistisch einzeln orientiert ist. Also sozusagen, wo der Kompromiss nicht die große Rolle spielt, sondern das Ich. Das ist ja sozusagen eines der grundlegenden Dinge des Kapitalismus, dass man an seinen eigenen, also seinen eigenen Lebensstil in den Vordergrund stellt und dann entsprechend auch versucht, so zu wählen, dass es einem angeblich halt für sich selber besser ist. Und ich glaube, da ist einfach eine Differenzierung, hat da stattgefunden in den letzten Jahren. Das andere ist aber, das, was ich noch in die Runde geben möchte, ist, dass die Demokratie, die westliche Demokratie insgesamt, das kann man sich sozusagen überall anschauen, in anderen Ländern auch, massiv unter Druck geraten ist, weil wir keine Idee vom Morgen haben. Wie soll diese Gesellschaft sich langfristig weiterentwickeln und auch die großen Herausforderungen eigentlich wirklich gut hinkriegen? Und dabei wird immer wieder das Thema ausgespart, wie denn eigentlich wirklich eine Wirtschaftsweise aussehen kann, die sozial ist, nachhaltig und nicht wachstumsorientiert. Und da frage ich immer wieder in die Runde, wo sind die Antworten? Wo sind die Ökonomen, die endlich Antworten darauf bringen und dann auch schaffen, dass die Bevölkerung merkt, dass es auch eine Idee davon gibt, wie man in Zukunft leben kann mit all den Herausforderungen, die damit verbunden sind. Da fehlt mir momentan gerade wirklich die Diskussion. Und die AfD hat da keine Antworten. Und die Leute versuchen, an Alten festzuhalten, finde ich hochproblematisch. Aber in die Runde rein, was sind denn Ihre Antworten auf diese Zukunftsfragen und auch die kritische Anfrage an, wie kann denn eine Wirtschaftsweise aussehen, die eben nicht wächst?
Herr Neugebauer, wie bewerten Sie das als Parteienforscher? Hat Herr Kretschmann da recht?
Ja, er hat recht. diese großen sozialen Milieus, wie wir nennen, das heißt Menschen von gleicher politischer Orientierung, unterschiedlichen sozialen Status, also beispielsweise Leute, die religiös katholisch orientiert waren und von daher Union wählten oder gewerkschaftlich organisierte Arbeiter, die SPD wählten oder Angehörige des alten Mittelstands, die dann FDP wählten und dementsprechend auch für die Größe der Partei sorgten, nämlich nicht zur Volkspartei werden zu lassen, die haben ihre Parteienorientierung gehabt. Und wenn wir sehen, wie diese Parteien dann auch in den 70er bis Anfang der 80er Jahre auch noch die Mehrheit der Stimmen bei Wahlen kassiert haben, dann ist das eine Tatsache, die heute nicht mehr gegeben ist. Wir haben eine soziale Vielfalt, wir haben damit aber auch eine Interessenvielfalt. Und das, was Volksparteien auszeichnete, dass sie nämlich ein Programm anbieten konnten, das für breite Schichten in der Gesellschaft relevante Angebote enthielt, das aber wiederum politisch nicht so zugespitzt sein durfte, dass es irgendwie abschreckte, das geht heute nicht mehr. Sie haben, wenn wir heute auf die Gesellschaft gucken, sehr unterschiedliche sogenannte politische Milieus. Da sind Leute, die zweifeln an der Demokratie, andere, die zweifeln an ihrer eigenen Leistungsfähigkeit, sehen sie nicht vom Staat unterstützt. Da sind andere, die sagen, wir sind überhaupt nicht mehr im Fokus der Politik. Und das wird sehr schwer, die alle zusammenzufassen. Und insofern kann eine Partei heute zwar behaupten, und zwar zur eigenen Legitimation ihres Anspruchs, sie sei eine Volkspartei und sie biete ein solches Programm an. Aber schon im Entscheidungsprozess, und wir sehen das auch wieder bei der Grundrente, läuft das nicht so. Der Arbeitnehmerflügel der Union, der anfänglich sehr für ein Übereinkommen plädierte, der ist heute völlig verstummt beispielsweise.
Herr Mitsch von der Werteunion, also muss sich die CDU nicht letztlich auch oder damit abfinden, dass sie ein ähnliches Schicksal drohen könnte wie der SPD?
Also das Umfeld ist natürlich schwierig, das ist, glaube ich, nicht zu bestreiten. Die andere Frage ist, wollen wir uns damit zufrieden geben? Ich sage nein, wir wollen uns damit nicht zufrieden geben. Wenn ich nach Österreich schaue, dann hat Herr Kurz es geschafft, die ÖVP wieder auf die Beine zu stellen. Wie hat er das geschafft? Er hat ihr ein klares Profil gegeben und er hat ihr Glaubwürdigkeit zurückgegeben. Ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, dass man in Deutschland auch wieder große, starke Parteien hat, wenn sie denn auch bereit sind, sich entsprechend zu positionieren, also ein klares Profil aufzuweisen, wenn sie auch bereit sind, den Personen, die es dazu bedarf, eine Chance zu geben in der Partei und eben nicht nur stromlinienförmige Personen zuzulassen und vor allen Dingen, wenn sie bereit sind, auch Volkspartei sein zu wollen. Das heißt, dass sie sich auch entsprechend positionieren und eben nicht nur sich als Mitte definieren, sondern auch bewusst sagen, wir nehmen auch die Leute mit, die bis zu den demokratischen Rändern irgendwo dazugehören, die früher bei den Volksparteien dabei waren, die dazugehört haben. Und heute ist es leider so, dass man sehr viel mehr über Ausgrenzung redet als über Abgrenzung. Aber vor allen Dingen ist es aus meiner Sicht dringend notwendig, dass wir wieder das Gefühl geben als Parteien, dass wir uns um die Menschen kümmern und weniger um uns selbst. Und das schließt ein, dass man durchaus mal drüber nachdenkt, wie kann man Parteimitglieder, aber auch die Bürger an sich stärker beteiligen in dem politischen Willenbildungsprozess.
Mhm. Herr Stegner, wie sehen Sie das? Ich meine, die SPD ist da jetzt auf die Parteibasis zugegangen, als es jetzt um die Kür der neuen Parteispitze ging. Man hat allerdings nicht so richtig den Eindruck, dass das jetzt eine wahnsinnig große Dynamik entfaltet hat.
Na, ich glaube schon, dass es gut ist, die Mitglieder zu beteiligen. Und wir haben gesehen bei den Regionalkonferenzen 23 bundesweit, mit welcher Leidenschaft da unsere Parteimitglieder auch über die Zukunft ihrer Partei reden und wie interessiert sie daran sind. Das würde ich positiver bewerten. Ich stimme Herrn Mitsch weitgehend zu in der Analyse, dass es keineswegs ausgemacht ist, dass die Volksparteien am Ende sind und dass man in der Tat ein klares Profil braucht, das man darlegen muss. Und ich glaube, der Zuhörer, der Herr Kretschmann, hatte recht mit seinem Hinweis. In Zeiten, wo der Egoismus triumphiert, haben es Gemeinwohlparteien schwer. Und Volkspartei heißt ja zum einen ein klares Profil haben, aber zum anderen eben auch dafür zu sorgen, dass Kompromisse stattfinden. Keine Kompromisse gibt es nur in Diktaturen. Und nehmen Sie das Beispiel Klimaschutz. Natürlich müssen wir auf die Wissenschaft hören und Fridays for Future macht uns Beine. Aber wir brauchen auch da einen Kompromiss und demokratische Mehrheiten in Deutschland. Ohne die geht es nicht. Wir können nicht einfach die Wissenschaft eins zu eins umsetzen. Das geht in der Demokratie so nicht. Das darf auch nicht so gehen, sondern man muss immer Mehrheiten erstreiten. Tut man das übrigens nicht, sondern versucht man einfach von oben herab irgendwas durchzusetzen, was man richtig findet, dann sieht man ja, wo das hinführt. An einer Stelle möchte ich Herrn Mitsch allerdings widersprechen, weil er den Kurz als Beispiel genannt hat. Das ist deswegen ein schlechtes Beispiel, weil die haben natürlich mit dem Strache und den Ganoven zusammen regiert und haben Teile davon übernommen, von dem Programm. Und ich sag mal, Abgrenzung gegen rechte Demokratiefeinde funktioniert nicht, indem man deren Parolen übernimmt. Ne? Der Franzose Strauß hat früher mal gesagt, rechts von der Union müsse eine Wand sein. heute ist dann eine Zeltplane und da geht's rein und raus. Das finde ich nicht die richtige Antwort, sondern man muss sich schon klar abgrenzen von Demokratiefeinden. Da hat die Union eine gleiche Aufgabe, wie wir sie natürlich auch haben. Nämlich, dass man sich von als demokratische Linke und als demokratische Konservative sozusagen aufstellen muss und nicht Dinge integrieren darf, die nicht zu integrieren sind.
Aber an der Stelle will ich ganz gerne noch mal kurz die E-Mail von Rosemarie Z. vorlesen, weil sie sagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das schnell ändert, also mit dem, dass die Volksparteien am Ende sind, für eine Partei oder auch für beide, wenn da plötzlich eine Person mit mehr Charisma auftaucht. Herr Neugebauer, ist das vielleicht schon ein Punkt, wo man sagt, so eine Person fehlt, zum Beispiel bei der SPD?
Parteiführer oder also Parteivorsitzende, welchen Geschlechts auch immer, haben die Aufgabe zu integrieren. Und dazu gehört ein gewisses Charisma. Völlig richtig. Denn Volksparteien oder die, die sich dafür halten, bestehen ja aus sehr unterschiedlichen sozialen Gruppen. Und die müssen auch in sich die Fähigkeit zum Kompromiss haben, sich auf einen bestimmten Konsens einigen können. Und bei der Sozialdemokratie fehlt zum Beispiel also das, was die SPD früher ausgezeichnet hat, dass sie nämlich eine Erzählung für die Zukunft hatte und wer sozusagen auch der politische Repräsentant dieser Erzählung war. Und ob der nun charismatisch sein soll oder nicht, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Es kommt auch wieder auf die Medien an, wie sie ihn darstellen. Aber er muss eine Fähigkeit haben, nämlich die integrieren zu können und zu sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel. Das gilt übrigens auch für die Union, die ja noch sehr viel deutlicher und aus sehr unterschiedlichen Gruppierungen besteht und die auch in sich erst einmal wieder, einen Konsens finden muss, welche Position sie einnehmen wird. Also ja, durchaus richtig, so Personen braucht es, aber darauf konzentriert sich wiederum die Aufmerksamkeit nicht. In Deutschland wählen wir Parteien und keine Personen und das ist auch der Irrtum von Herrn Merz.
An dieser Stelle würde ich gerne Frank Gottsand mit in die Sendung holen. Er ruft an aus Wolfenbüttel. Herr Gottsand, Ihr Beitrag bitte.
Hallo Herr Münchenbeck und Gruß in die Runde. Im Moment kommt mir die Situation, was heißt nicht nur im Moment, sondern schon seit 3, 4, 5 Jahren so vor, dass die Parteien unisono sind wie streitende Eltern. Ich als Bürger, / Kind, gucke dem Treiben zu und zum Teil wende ich mich angewidert ab, weil die Menschen, denen ich vertrauen möchte, die Glaubwürdigkeit ausstrahlen sollten, die finde ich dort nicht. Und wenn ich will das Ganze jetzt auch mal in ein Beispiel gießen. Vorhin hat der Stegner gesagt, ja, wir wollen die Rente oder wir wollen nicht überprüfen, dass wenn Menschen eine Grundrente bekommen, was sie verdienen. So. Und dann fängt er an, im Zweiten das zu erklären, weil ja das Kindergeld auch nicht oder das Kindergeld wird weggegeben ohne Prüfung. Was macht Herr Stegner da? Er erklärt Falsches mit Falschem. Ich meine, dass es nicht richtig ist, dass ein Arzt, mit dem ich gerade gesprochen habe, muss ich nochmal zurückversichern, für seine 3 Kinder Kindergeld bekommt und dasselbe Kindergeld bekommt wie eine Familie, wo vielleicht nur einer arbeiten geht und das Familieneinkommen wesentlich geringer ist, genau dasselbe Kindergeld bekommt. Was ist das für im Grunde genommen für ein Quatsch? Und wenn ich dann also gucke, dass dann auch die CDU sagt, nee, wir wollen jetzt schon eine Begründung haben oder eine Prüfung. Ich finde es völlig richtig, ohne dass ich jetzt parteipolitisch gucke. Aber lieber Herr Stegner, und dann gehe ich jetzt Sie direkt an, erklären Sie uns doch bitte nicht Falsches mit Falschem. Das ist mein Beitrag dazu.
Sagt Herr Gottsand, herzlichen Dank nach Wolfenbüttel. Herr Stegner, Sie bekommen natürlich das Wort.
Ja, ich erkläre nicht Falsches mit Falschem, sondern ich habe als Beispiel genannt, dass Dinge, über die man wirklich reden kann, und wir diskutieren ja, ob man Familienförderung nicht anders machen sollte, aber ausgerechnet bei Arbeit, wo die Menschen nur erwiesenermaßen gearbeitet haben, sie damit zu schuhriegeln, dass man bürokratische Überprüfung stattfindet. Eine Einkommensprüfung, dagegen sage ich ja gar nichts, weil da, wenn Steuern bezahlt werden müssen, guckt das Finanzamt ja sowieso hin. Aber eine wirklich bürokratische Prüfung, wie wir sie kennen aus der von den Sozialtransfers her, bei Leuten, die Jahrzehnte gearbeitet haben und das Pech hatten, dass es keinen Mindestlohn gab. Nehmen Sie eine Friseurin, wenn die 35 Jahre gearbeitet hat zu Mindestlohnbedingungen, kriegt die 525 Euro. Mit unserer Grundrente bekämen sie irgendwie 950 Euro, auch noch keine Reichtümer, aber es ist ein Heidenunterschied. Und dazu sagen, da mache ich einen bürokratischen Überprüfungsmechanismus, das ist einfach falsch. Und ich habe nur andere Beispiele genannt, wo die Union, die ja darauf besteht, auch diese Bedürfnisprüfung nicht will. Aber Sie haben natürlich an einem Punkt recht. Das rechtfertigt nicht, dass wir die Kinderförderung, die wir haben, dass sie ungerecht ist. Sie steigt mit dem Einkommen, es müsste eigentlich anders sein. Wir wünschen uns eine eigene Kindergrundsicherung, wir wünschen uns eine andere Form von Familienpolitik. Da kann ich Ihnen folgen. Nur man macht nicht einen Fehler dadurch besser, dass man ihn nochmal wiederholt. Und deswegen plädiere ich dafür, dass die Grundrente kommt. Und zwar so kommt, dass es als Respekt vor Lebensleistung gilt und nicht als eine Sozialleistung, die überprüft werden muss.
Mhm. Sagt Herr Stegner von der SPD, und dann würde ich jetzt gern noch Norbert Schmitz zu Wort kommen lassen. Er ruft an aus Krefeld. Herr Schmitz, bitte.
Ja.
Sie sind dran.
Ja, ich bin dran.
Ja, also Ihr Beitrag bitte.
Ja, also ich hatte vorhin schon der Ihre Kollegin gesagt, ich finde, dass die etablierten Parteien über Jahrzehnte einfach eine Politik betrieben haben, der Mängelverwaltung, wo also Dinge im Grunde genommen erkennbar waren, aber nicht richtig angegangen worden sind. Das betrifft die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinander geht. Das betrifft eine Mangelverwaltung, was Pflege angeht. Und auch, ich meine, wir haben auch viele Fehler gemacht, dass wir, sagen wir mal, der Demokratie nicht das richtige Gesicht gegeben haben. Da ist oft gelogen und betrogen worden, da war Dekadenz und Korruption im Spiel. Und ich glaube, dass das alles zu den Problemen führt, die wir heute auch, was so die Verrohung der Gesellschaft angeht, haben.
Sagt Herr Schmitz aus Krefeld. Und da will ich noch ergänzen, dazu, es passt ganz schön, die Mail von Peter Schwarz vorlesen. Er sagt, ich habe das Vertrauen in die Politiker und deren Politik verloren. Zu viele Versprechungen, die nicht eingehalten worden sind. Zu viele Phrasen wurden immer wieder gedroschen. Und zu viele Köpfe, die meines Erachtens nur noch ihr eigenes Wohl und das der eigenen Partei im Blick haben. Das heißt es in der Mail von Peter Schwarz. Herr Neugebauer, wie sehen Sie das? Das sind ja doch sehr grundlegende Vorwürfe. Sehen Sie die berechtigt?
Naja, hier findet eine politische und eine moralische Argumentation statt. Auf die moralische würde ich mal nicht eingehen, weil dann könnte man, würde ich gerne Beispiele haben, um die dann bewerten zu können. Was die politische Seite angeht, ist es in der Tat richtig, aber hier politisches Handeln ist auch interessengeleitet. Wenn bestimmte Mängel und Probleme nicht als Aufgaben erkannt werden, die gelöst werden müssen, dann liegt es auch daran, dass die verantwortlich sind für Steuerung der Gesellschaft, für den Entwurf politischer Programme, andere Interessenlagen haben. Dann ist es wichtig zu sehen, wer macht denn eigentlich die Politik in den Parteien? Pardon. Wer macht denn die Politik in den Parteien? Wie ist die soziale Struktur dieser Gruppen? Und die andere Ebene ist, wie stark sind die Interessen haben, sich da durchzusetzen? Heute haben wir den Autogipfel.
Da ist leider, glaube ich, ein Leitungsproblem. Das versuchen wir gleich wieder herzustellen. Herr Mitsch, dann würde ich an Sie nochmal den Punkt weitergeben. Das waren ja gerade sehr grundlegende Vorwürfe oder Kritik von Herrn Schmitz aus Krefeld. Und Sie vertreten ja auch in der Werteunion, sagen ja schon, dass die Union eben für bestimmte Werte nicht mehr eintritt. Das heißt dann auch für eine bestimmte Politik ja nicht mehr eintritt, was Sie ja kritisieren. Also würden Sie dem Hörer da ein Stück weit recht geben?
Ja, ich würde ihm ein Stück weit recht geben, dass der Eindruck entstehen kann, dass die Politik keine Vision mehr hat. Gerade die Große Koalition, da unterscheide ich mich wahrscheinlich in der Einschätzung von Herrn Stegner, gerade die Große Koalition hat in den letzten Jahren aus meiner Sicht zu wenig zu Wege gebracht. Sie hat keine Vision gebracht, wie man Deutschland weiterbringt. Auch aus dem Kanzleramt kam eigentlich kaum gestaltender Wille. Es war eher so der Eindruck, man verwaltet. Ich will das mal an einem Beispiel festmachen. Das ist so das Thema zukunftsfähige Rentenreform. Wir wissen eigentlich seit vielen Jahren, dass das derzeitige Rentensystem für die nächsten Jahrzehnte nicht mehr funktionieren wird, weil wir einfach eine gewisse demografische Entwicklung haben. Und es entsteht irgendwo der Eindruck, gerade bei jungen Menschen, dass das Problem letztendlich von den Parteien immer weiter nach hinten geschoben wird. Man will es nicht lösen, weil es ein unbequemes Thema ist, weil man sich damit möglicherweise Probleme schaffen kann. Und deshalb verschiebt man es. Und dann kommt ein Reformchen nach dem anderen, aber das grundlegende Thema wird nicht angepasst. Oder ein zweites Thema, Entwicklung der Steuern und Abgaben. Unser Staat wird immer mächtiger, die Staatsquote steigt und die Steuern und Abgaben sind auf einem extrem hohen Niveau, mit Belgien zusammen auf einem Rekordniveau. Das heißt, der Staat greift den Menschen immer stärker in die Tasche bei den Steuern und bei den Abgaben und nimmt ihnen damit wirtschaftliche Freiheit. Das ist ein Thema, bei dem die Menschen merken, warum nimmt mir der Staat eigentlich immer mehr wirtschaftliche Freiheit, indem er mir eben über Steuern und Abgaben praktisch das Geld aus der Tasche nimmt, bevor ich entscheiden kann, was ich mit meinem verdienten Geld mache. Und da entsteht natürlich der Eindruck, dass der Staat hier nicht mehr die Interessen der Bürger im Auge hat und die Parteien nicht mehr das Interesse der Bürger im Auge haben, sondern vielleicht sich selbst verwaltet und ohne zu gestalten, ohne eine Vision zu entwickeln, vor sich hinarbeitet.
Ich würde an beiden Punkten widersprechen, wenn ich darf. Also zum einen finde ich, dass mit der Rente ist eine falsche Darstellung. Wir brauchen gut bezahlte Arbeit und wenn wir die haben, dann reicht auch die Rente. Und zwar die gesetzliche Rentenversicherung muss gestärkt werden. Und was die Steuern angeht, wir wollen einen handlungsfähigen Staat haben. Wir haben ja gerade in der Phase von Privatisierung und neoliberalem Denken gesehen, wohin das führt, wenn die Menschen von ihrer Arbeit nicht mehr leben können und wenn am Ende große Kapitalgesellschaften keine Steuern mehr bezahlen, all sowas. Aber unbeschadet dieses Widerspruchs in der Sache, da bin ich gar nicht der Meinung, weil Herr Mitsch ist ein konservativer Christdemokrat, ich bin Sozialdemokrat, das ist nicht verwunderlich, will ich dem Argument widersprechen, das der Hörer vorgetragen hat. Wir haben zum Beispiel in Deutschland kaum Korruption, anders als andere Länder. Deutschland ist mit den Volksparteien insgesamt ganz gut gefahren, wenn man mal uns in der Welt vergleicht. Wir haben Jahrzehnte Wohlstand und Frieden. Das ist auch dank der Volksparteien geschehen. Und die müssen sich zusammenreißen, die müssen, glaube ich, Visionen entwickeln und die müssen versuchen, wieder besser zu werden. Aber generell zu sagen, die Bürger fühlten sich nicht vertreten und die Politiker dächten nur an sich selbst, das ist eine sehr populistische Haltung, die leider gefördert wird durch solche Leute wie Herrn Trump im Weißen Haus oder anderswo. Wir sehen in Europa überall Länder mit nationalistischen Regierungen, mit Populisten, die Zuspruch bekommen und die für nichts Lösungen, für alles nur Sündenböcke haben. Und dem dürfen sich die Volksparteien nun wirklich nicht anschließen. Also klares Profil, ja. Aber die Kirche muss auch im Dorf bleiben. Wenn man die Probleme in Deutschland anguckt, die würde sich ein Großteil der Welt wünschen, die Probleme, die wir haben. Vielleicht nicht die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Mhm. Aber zu behaupten, das sei alles runtergekommen in der Demokratie, das ist wirklich falsch. Wir müssen uns auch dem Egoismus entgegenstellen, was wir fürs Gemeinwesen tun. Dafür sind Volksparteien da. Und dafür müssen wir kämpfen. Es geht also um den Kompass, der wiedergefunden werden muss, meiner Meinung nach, in den Parteien, damit die Bürger auch merken, man kann sich verlassen, zum Beispiel auf die Sozialdemokratie. Und das ist der Anspruch, dem wir gerecht werden müssen.
Herr Neugebauer, es gab neulich eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung. Da wurde auch drin festgestellt, die GroKo habe 2/3 ihrer Wahlversprechen abgearbeitet, also quasi erfüllt. Damit sei man deutlich besser als Vorgängerregierungen. Auf der anderen Seite der Vorwurf, den ja auch Herr Mitsch geäußert hat, dass man eben bestimmte grundlegende Probleme gar nicht angefasst habe. Wie fällt da Ihr Urteil aus? Ist das so eine Art gefühlte Unzufriedenheit oder ist die Kritik eben auch in der Sache berechtigt, dass die Große Koalition, Stichwort Rente, sich um große Herausforderungen gedrückt hat?
In der Tat war die Koalition fleißig, hat viel erledigt und die Ergebnisse der Bertelsmann-Stiftung, die jetzt nochmal nachgereicht worden sind, sagt, ja, wenn man es statistisch betrachtet, ist vieles erledigt worden. Nur die Frage ist, welches politische Gewicht hatte und welchen Beitrag ist dadurch geleistet worden, um grundlegende Probleme zu lösen. Beispielsweise, was ja auch von einem Hörer angesprochen worden ist, die Differenz zwischen Arm und Reich in der deutschen Gesellschaft und Verschieben von Reform, Rente, ja. Gut, wenn die Parteien sagen, wir handeln auch im Interesse der Leute, die wir als Wähler gewinnen wollen, dann guckt man auf die Wählerkohorten und sagt, oh, die Älteren sind in der Überzahl, kümmern wir uns um Rente. Dann guckt man aber auf Grundrente und sagt, da, wir sind nicht so viel betroffen und möglicherweise sind das sowieso nicht unsere Klientel. Und warum sollen wir dann einer anderen Partei einen Gefallen tun? Dann ändern wir das um. Und wenn Herr Linnemann beispielsweise in seinem Kommentar sagt, ja, Grundrechte, wir haben aber als Union die Interessen der Steuerzahler zu wahren, dann frage ich mich ja bitteschön, wo ist denn dann das Äquivalent, wenn man dann sagt, macht man jetzt Rente für Betroffene als eine Leistung, die eine Arbeitsleistung sozusagen honorieren soll, oder spielt man jetzt Interessen gesellschaftlicher Gruppen aus? Und wenn die Parteien dabei sind zu sagen, wir stellen eigentlich nur einen Bauchladen vor, aber wir sagen nicht, was das beiträgt, um große Probleme zu lösen. Beispielsweise, wenn die Sozialdemokratie sagt, wir wollen eine sozialgerechte Gesellschaft, aber nicht in der Lage ist zu erklären, welchen Beitrag dann zum Beispiel die Grundrente leitet, auch für Leute, die nicht Grundrente beziehen und nie auch beziehen werden müssen, aber denen sagen müssen, für uns ist das Interesse an der sozialgerechten Gesellschaft größer, dass wir dieses Vorhaben unterstützen. Oder wenn die Union sagt, wir wollen eine demokratische Gesellschaft, die nach bestimmten Werteorientierung agiert und sich dann nicht deutlich abgrenzt oder deutlich abgrenzt gegen die, die da sagen, wir können auch mit der AfD was mal machen, dann fragen sich die Menschen, ja, was ist denn eigentlich? Also Stückwerk, ja, ohne weiteres, aber Gesamtkonzept, aus denen dann Hoffnung für die Zukunft geschöpft werden kann, das sehe ich nicht so, wie manche Parteivertreter das von sich behaupten.
Also die Abgrenzung der CDU, CSU zu AfD und Linken ist hier eindeutig. Es gibt hier einen Beschluss, da werden Koalitionen ausgeschlossen und da gibt es ganz klare Abgrenzungen. Ein anderes Thema ist es aber...
Entschuldigung, Herr Mitsch, Sie selbst haben auch gesagt, man solle die Projekte prüfen von der AfD, man solle es allen nicht verwerfen. Und wie kann man Projekte einer Partei
genau,
prüfen,
da, darauf den wollte ich jetzt
Nationalsozialismus als Vogelschiss nennt,
darauf
wo viele
ich
deutsche
jetzt
Konservative, Sozialdemokraten und andere umgekommen sind, nicht nur die Millionen anderer Toten.
So, also interessanterweise diskutieren wir ja nicht darüber, dass die SPD in drei deutschen Bundesländern Steigbügelhalter einer Partei ist, die Nachfolgeorganisation der SED ist und somit Verantwortung hat, auch für die Mauermorde und für die Unterdrückung der Menschen damals. Darüber diskutieren wir nicht. Ich bin der Meinung, wir müssen an der Stelle klar differenzieren. Wir müssen klar sagen, was parteipolitische Themen sind und wir müssen klar sagen, was inhaltliche Positionen sind. Und wenn inhaltliche Positionen deckungsgleich sind, dann muss man miteinander reden, wie man in der Demokratie überhaupt miteinander reden muss. Und da kann ich nicht diesen Vorwurf, dass es hier keine klare Abgrenzung gibt, den kann ich nicht akzeptieren. Wir müssen die Probleme lösen, wir müssen über Inhalte reden. Trotzdem kann ich mich, und das tut die CDU, CSU eindeutig, von den radikalen links und rechts abgrenzen.
Aber Herr Mitchell, der Vergleich ist doch komplett daneben. Wir reden über, der Höcke ist ein richtiger Nazi, wir reden über Leute, die Demokratiefeinde sind und die nicht in Parlamente gehören, da muss man seinen Beitrag leisten. Und was die SED-Nachfolger angeht, da sollten sie, finde ich, relativ still sein, denn die Union war Blockpartei in der DDR sozusagen. Also
wir koalieren nicht mit dieser Partei.
Lassen wir das mal. Die Linkspartei ist nicht meine Partei, die muss ich nicht verteidigen, aber es ist eine demokratische Partei und die muss man hier nicht so darstellen. Die AfD ist keine demokratische Partei, das sind Rechtsradikale und sie lassen sich dann ein auf solche Leute wie den Maaßen, der Verfassungsschutzchef war und statt die Verfassung vor den Radikalen zu schützen, hat das umgekehrt getrieben. So, das sind sozusagen die
das
Dinge,
behaupten
die
sie einlassen. Und das stimmt nicht.
Das ist aber wahr. Man muss ja nur gucken, was
sie koalieren in diesen Bundesländern mit der SED-Nachfolgepartei.
Die Linke ist eine Partei aus einer westdeutschen kleinen linken Partei und aus der PDS, die Nachfolgeorganisation der SED ist, aber
so ist es
nicht rechtlich und auch nicht ideologisch. Spätestens seit dem Jahre 2003, als auch noch die letzten Kommunisten in der damaligen PDS gesagt haben, wir wollen die Umwandlung der deutschen Gesellschaft entsprechend der Artikel 14 und 15 Grundgesetz, nämlich Frage Sozialbindung von Eigentum, kann man das vergessen. Aber es ist trotzdem Bestandteil immer noch des politischen Denkens und kann auch eine Wertorientierung oder ein Urteil.
Die bestreiten auch heute noch, dass die DDR ein Unrechtsstaat war.
Jetzt muss ich mal dazwischen gehen, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Wir haben ja schon festgestellt, die Wahrscheinlichkeit, dass auch CDU der SPD ein Stück weit nachfolgen wird und an Wählergunst verlieren könnte, diese Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so gering. Herr Neugebauer, heißt das nicht, aber auch am Ende, was ja auch schon ein bisschen anklang, dass sich beide Parteien eben noch weiter öffnen müssen, auch in Richtung Ränder der Parteienlandschaft?
Es bedeutet auf jeden Fall für die Parteien, dass sie, wenn es um Regierungsbildung geht, jetzt Koalitionen überlegen müssen, die sie vor einiger Zeit noch ausgeschlossen haben. Wenn wir alleine über die Länderregierungen blicken, haben wir 8 verschiedene Muster von Koalitionen. Und 8 verschiedene Muster von Koalitionen heißt schon, dass umgekehrt die Wähler sagen, ach, ich habe mehr Optionen. Das heißt also, eine Ausdifferenzierung der Parteienlandschaft zu Ungunsten der Volksparteien entspricht durchaus auch einem Bedürfnis, dass man sagen kann, nee, ich sehe mich da nicht so sehr aufgehoben bei der Union oder bei der SPD, ich wähle eine andere Partei. Das heißt, die Parteien müssten nach dem Modell Ränder integrieren, ihre Integrationsfähigkeit erhöhen, aber erhöhen sie ihre Integrationsfähigkeit, verlieren sie das, was Herr Mitsch zu Recht genannt hat, nämlich die Fähigkeit, sich als Alternative untereinander darzustellen. Und da haben wir einen Bedarf, die CDU muss deutlich machen, wo denn ihre Unterschiede zu zur AfD liegen. Die SPD muss deutlich machen, wo sie als Alternative zur CDU auftritt. Nicht zur Linke, weil die Linke macht linkssozialdemokratische Politik, die die SPD nicht mehr macht. Also da besteht schon ein Bedarf, aber es ist immer im Interesse der Wählerinnen und Wähler zu sehen, wer hat ein Angebot, das meinen Interessen am besten entspricht. Und wenn Angebote wie bisher, um eben viele zu erreichen, diffus werden, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Wählerinnen und Wähler weggehen und sagen, nee, dann wähle ich die Alternative oder ich gehe ins Nichtwählerlager.
Aber nochmal, wenn wir jetzt zunehmend Thüringer Verhältnisse bekommen, das heißt, sprich, eine Regierungsbildung wird immer schwieriger. Herr Stegner, Herr Mitsch, was heißt das für die Parteien jetzt, CDU und SPD?
Ich glaube, zum einen muss man ja sagen, Koalitionen werden auch ein Stückchen, finde ich, überhöht. Koalitionen sind Zweckbindung auf Zeit. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden am Ende darüber. Man sagt vor der Wahl, was man möchte. Am Ende entscheiden die Wählerinnen und Wähler, muss dann mit dem Urteil umgehen. Das gehört in der Demokratie dazu, finde ich. Also da darf man, finde ich, nicht so halsstarrig auch sein. Und die Welt geht übrigens auch nicht unter, wenn das andere Konstellationen sein müssen. Und wir haben auch Minderheitenregierungen in Skandinavien und anderswo schon gesehen. Auch das hält eine Demokratie durchaus aus. Der andere Teil, dass man klarer sagt, gerade in den wichtigen Themen, wofür man steht, in den großen Fragen, um die es geht, wenn es um Frieden und Abrüstung geht, wenn es um sozialverträglichen Klimaschutz geht, wenn es um gute Arbeit in der digitalen Arbeitswelt geht, um wichtige große Fragen, da muss man ein deutliches, klares Profil haben. Und man darf nach der Wahl nicht das Gegenteil tun von dem, was man vorher gesagt hat. Aber sich mit anderen zusammentun müssen, auch Kompromisse machen und die dann noch vernünftig erklären, das ist schon eine Leistung, die wir aufbringen müssen. Da sollten wir uns über die Demokratie nicht beklagen. Das ist immer noch besser als alles andere, sondern da muss man die Aufgaben annehmen und auch lösen. Mir wird ein bisschen zu viel gejammert über manche Dinge, statt zu sagen, Ärmel aufkrampeln, wir müssen da halt was tun. Und der Populismus ist jedenfalls nicht die Antwort, weil das immer nur bedeutet, den Menschen vorzugaukeln, die Dinge seien anders oder man könne das gestern wiederherstellen, das ist alles falsch. Wir müssen die Zukunft gestalten mit unseren Werten und müssen uns da mehr anstrengen, als wir es bisher getan haben.
Herr Mitsch?
Ja, es hat ja in der Vergangenheit tatsächlich auch mal geklappt. Es gab ja mal die Zeit, in der auch die CDU 45% der Menschen erreicht hat. Das lag auch daran, dass man eben bereit war, genau diese Ränder auch ein Stück weit zu integrieren. Man hat sich klar abgegrenzt von den Radikalen und von den Extremisten auf der rechten Seite, aber man hat Konservativen und Wirtschaftsliberalen wirklich auch das eine Heimat in der Partei geboten. Und da haben wir natürlich als CDU in den letzten Jahren uns in die falsche Richtung entwickelt. Das hat was mit Profil zu tun auf der einen Seite. Das hat aber andererseits auch damit was zu tun, wie ist das Selbstverständnis einer Partei? Will ich auch wirklich Löser von Problemen sein oder denke ich nur noch in Parteitaktik? Und ich glaube, das ist was alle Parteien, gerade auch die beiden ehemaligen Volksparteien oder die beiden älteren Parteien hier, CDU und SPD, was die lernen müssen. Die dürfen sich als Partei selbst nicht zu wichtig nehmen, sondern es muss immer um die Inhalte gehen.
Jetzt würde ich gerne Frau Renate Reuvers gerne mit in die Sendung holen. Frau Reuvers, Sie rufen an aus Worms. Ihr Beitrag bitte.
Ja, ich war aus dem schönen Rheinhessen, Hohensülzen bei Worms. Einmal muss ich sagen, wir können sehr froh sein um die Parteienlandschaft in Deutschland und auch um die Politiker, die aus dem Möglichkeit haben, aus den kleinen Verhältnissen aufzusteigen. Und wir müssen auch, wir jammern auf sehr hohem Niveau. Aber was uns immer wieder, was ich als kleiner Kommunalpolitiker immer wieder höre, ist, dass die Politiker, sobald sie an der Macht sind, zu sehr die Interessen der Wirtschaft, der Lobbyisten, denen zu sehr zuhören und weniger dem Wähler, der ja immerhin doch systemrelevant ist, nicht nur die Banken und die Autowirtschaft. Wir kriegen kein Tempo 130 Limit, obwohl ganz viele Menschen das gerne möchten und befürworten würden. Aber nein, kommt nicht zustande. Und wir ordnen uns dem unter und unbequeme Themen werden dann eben lieber nicht vor den Wahlen angegeben, weil man eben weiter im Parlament sein möchte. Die AfD hat es einfacher, die hat noch keine Aufgabe in vielen Gremien, sind in der Opposition, können also auf die Gefühlslage der Menschen eingehen und können damit eben Seelenfischer sein. Und das muss ein bisschen wieder auch von den großen Parteien gemacht werden, dass man sich überlegt, wir haben nicht mehr die Situation wie nach dem Krieg, dass große Aufgaben waren und die Volksparteien das lösen konnten, sondern wir haben jetzt ein sehr hohes Niveau erreicht. Das zu halten und wird immer schwieriger, vor allen Dingen, weil wir jetzt weltweit gucken müssen. Wir sind nicht mehr nur abhängig von Deutschland, wir sind von vielen Ländern abhängig und müssen das irgendwie unter einen Hut bringen und den Menschen die Komplexität erklären, die da ist.
Aber darf ich kurz nachfragen, ja, in welcher Partei Sie sind?
Ich bin im Moment, ich bin mit 61 bei den Grünen eingetreten. Obwohl, ich bin von Stammhaus, also ich bin außen grün und innen rot, würde ich mal sagen.
Passt ja auch zusammen.
Ich war einer der ersten SPDler in Deutschland und war lange Gewerkschaftssekretär. Also ich bin wirklich sehr sozialdemokratisch groß geworden. Aber ich kann dieser Partei im Moment nicht angehören. Ich gucke mir jetzt wieder Sigmar Gabriel an und krieg die Krise. Ganz viele Menschen kriegen die Krise.
Klares Wort, Frau Reuvers. Ja, ist dazu eine große Beliebigkeit, Herr Neugebauer. Fehlt Ihnen das auch so ein bisschen eben klare Kante, klare Positionierung?
Und die Wirtschaft.
Zu sehr Einfluss hat auch auf die Politik.
Wir sind zu sehr Lobbyisten geworden.
Man kann in der Tat Beispiele zitieren, wo dann dieser Position ja, Zustimmung erwächst. Zum Beispiel, wenn Minister Spahn, Minister Altmaier sagen, großes Pharmaunternehmen hat bestimmte Interessen, die liegen dann nun im Wahlkreis noch nahe dran, befolgen wir mal. Wenn der Autogipfel so organisiert wird, dass man sagt, gut, wir haben die Interessen der Automobilindustrie, und dann sagt man, aber wir haben da 800.000 Arbeitsplätze, die daran hängen, und das, daran hängt wieder auch wieder eine andere Sache. Es kommt in der Regel immer, glaube ich, darauf an zu sagen, ist das eine ausgewogene Sache und ist das, was da gemacht wird von den Parteien, auch zukunftsfähig. Das heißt, welche Vorstellung von Zukunft, von der Zukunft der Gesellschaft, von der Zukunft der Arbeit, von der Zukunft dieses Landes und Europas in künftigen Jahren, also nicht Deutschland 2020 oder 2025, sondern 2030, 2040, wie sieht es da aus? Und da muss in der Tat so eine Interessenabwägung kommen. Das Problem ist nur, die Volksparteien schaffen das nicht mehr. Sie erheben den Anspruch, sie könnten das, aber wenn es um Entscheidungen geht, und das ist eben ganz deutlich geworden, die Leute, die sagen, 130 reicht auf der Autobahn, sind groß genug, aber die da sagen, nein, wir brauchen als einziges Land in Europa noch ungebremste Geschwindigkeiten auf der Autobahn, das ist möglicherweise eine Minderheit, weil viele auch gar nicht so fahren wollen und können, die können sich nicht durchsetzen, weil ihnen die Lobby fehlt. Und insofern muss man in der Tat tarieren, aber wenn die Parteien, oder besser gesagt, die agierenden Parteien sagen, wir haben bestimmte Interessen, die wir durchsetzen wollen, weil wir uns entweder die Unterstützung aus bestimmten Kreisen der Gesellschaft sichern wollen oder der Wirtschaft oder weil wir auf bestimmte Wählergruppen abzielen, dann ist das ein Verhältnis der Konkurrenz, dass die anderen im Wettbewerb bekämpfen müssen und sagen, nein, es gibt auch andere. Und dann entscheiden die Wähler, wo die Politik hinläuft.
Vielleicht ich möchte eins einwerfen. Also wenn wir hier über die Interessen der Wirtschaft reden oder der Automobilindustrie, dann reden wir hier nicht über irgendwie eine anonyme Industrie, sondern reden wir darüber, dass wir, wie Sie richtig gesagt haben, hier mit Zulieferern und so weiter Millionen Arbeitsplätze dranhängen. Das ist ein Thema, wo wovon unser Wohlstand auch ein Stück weit abhängt. Und da haben wir tatsächlich dann ein Kommunikationsproblem, wenn wir es so darstellen nach dem Motto, hier gibt es irgendwelche Lobbyistengruppen, wie jetzt die Automobilindustrie jetzt plakativ genannt wurde, wenn aber nicht gleichzeitig gesagt wird, dass diese Industrie mitentscheidend ist für den Wohlstand unserer Gesellschaft und dass deshalb es sehr wohl vom Interesse auch unserer Gesellschaft sein muss, dass wir diese Industrie auch schützen und fördern.
Allerdings muss man natürlich schon sagen, so wenn wir nicht mal sowas wie ein Tempolimit hinkriegen, die gut wäre für Verkehrssicherheit, auch gut für Klimaschutz, wenn auch nicht so viel bringt. Wie sollen wir dann die schwierigen Fragen wirklich schaffen? Und der Punkt ist nur, die Alternative zu den Volksparteien sind ja Klientelparteien. Da wird das Übel ja schlimmer. Die Entweder-Oder-Parteien haben es natürlich leichter kommunikativ, indem sie sagen, sie sind für das oder das. Volksparteien müssen ja sagen, wir sind nicht für alt oder jung, sondern wir sind für alt und jung. Wir sind nicht für Stadt oder Land, sondern wir sind für Stadt und Land, Deutschland und Europa, Deutsche und Nicht-Deutsche. Wir müssen das zusammenbringen. Und das ist kommunikativ natürlich schwieriger als bei den Entweder-Oder-Parteien, aber es ist notwendig. Und ich glaube, darüber muss man auch nochmal sprechen. Wir müssen es schaffen, dass wir zwar die einfachen Inhalte den Populisten überlassen, aber nicht die einfache Sprache, sondern dass wir das, was wir wollen, wofür wir eintreten, auch deutlicher vermitteln, damit das klarer wird. Da haben die Parteien, finde ich, eine Bringschuld. Da müssen wir besser werden, statt diesen Technokraten, dieser Plastiksprache, diesen Fliegelstrichkatalogen, die keiner versteht und all den Dingen. Da ist eine Menge zu tun, finde ich. Aber in der Sache ist die Aufgabe schon, die Gesellschaft zusammenzuhalten und nicht Gruppen gegeneinander auszuspielen. Genau. Das ist unser Job.
Da will ich gerne noch mal zwei E-Mails vorlesen. Karl Lechner schreibt uns, zwei Aspekte sind anzumerken, damit sich die etablierten Parteien wieder stabilisieren können. Erstens, deutliche Abgrenzung von rechtsradikalen Parteien, sowohl inhaltlich als auch im Sprachgebrauch. Und zweitens, ein Lobbyregister fordert er. Die Politik ist zu intransparent und wird zu sehr von Lobbyisten gesteuert. Das deckt sich ein bisschen mit dem, was auch Frau Reuvers aus Worms gesagt hat. Und dann gibt es noch eine E-Mail von Uwe Gross aus Wiesbaden. Er schreibt, sehr geehrter Herr Stegner, damit sind Sie ja gemeint, Herr Stegner, wann wird die SPD endlich die Konsequenzen aus ihrem bisherigen Niedergang ziehen, die Koalition verlassen und endlich ein auf lange Zeit angedachtes linkes Bündnis mit Grünen und Linken schmieden, damit wieder eine neue sozialdemokratische Vision wie einst unter Willy Brandt möglich wird. Also der Blick ein bisschen nach vorne gerichtet, wäre ein Scheitern der GroKo am Ende der Befreiungsschlag für die SPD?
Finde ich auch interessant, die Frage nach Rot-Rot-Grün.
Ich glaube sozusagen, dass die Antwort nicht einfach ist, wir flüchten aus der Großen Koalition. Ich sage nochmal, die hat unsere Probleme zwar verschärft, aber nicht ausgelöst. Ausgelöst haben wir die, dass wir in Zeiten der rot-grünen Sozialreform mit schwarz-gelber Mehrheit im Bundesrat uns entfernt haben von dem Prinzip, dass gute Arbeit auch ordentlich bezahlt wird, haben Dinge zugelassen, die wir nicht hätten zulassen dürfen. Richtig ist aber, diese Koalition mit der Union wird auf Sicht, auf langer Zeit die letzte dieser Art sein. Und ich bin dafür, dass wir in den nächsten Wahlkampf ziehen mit dem klaren Ziel, mit den Grünen und der Linkspartei zusammen ein progressives Reformbündnis zu finden. Nur, das schaffen wir nicht, indem wir darüber reden, sondern indem wir selbst wieder stärker werden. Daran muss man arbeiten. Und jetzt einfach rauszugehen, dann gibt es keine Grundrente zum Beispiel. Dann gibt es den Klimaschutz nicht sozialverträglich. Und ich war in Thüringen im Straßenwahlkampf, da haben mir die Leute gesagt, Mensch, ich wohne auf dem Land, ich kann mir kein neues Auto leisten. Ich kann nicht einfach meine Heizung auswechseln, das können die Wohlhabenden können das. Ich kann das nicht. Das heißt, wir müssen den Klimaschutz machen, aber wir müssen die Sozialverträge machen. Wer tut das denn, wenn nicht die SPD? Also nicht flüchten, aber in der Tat mit einem klaren Profil für ein anderes Reformbündnis eintreten, diesseits der Union. Das ist unser Ziel. Da unterscheide ich mich dann auch klar von Herrn Mitsch, der will was ganz anderes. Und das ist dann auch gut so. Wenn die großen Parteien sich stärker unterscheiden, dann merkt man auch, dass die Rechten schwächer sind. Nehmen Sie als Beispiel mein Heimatland Schleswig-Holstein. Da unterscheiden sich Union und SPD deutlich. Die Rechtspartei ist hier die am schwächsten in der ganzen Bundesrepublik. Und das eine hat mit dem anderen was zu tun.
Danke für diese klare Aussage. Finde ich super, Herr Stegner, wenn Sie sagen, Sie treten dafür ein, dass Sie mit der Linken und den Grünen zusammen eine Regierung bilden wollen, auch im Bund. Das ist eine klare Ansage. Ich halte das für einen großen Fehler. Und zum Glück gibt es derzeit keine Mehrheit für diese linke Politik.
Aber Herr Mitsch, wie ist das denn ganz...
Herr Mitsch, einen Einwurf bitte. Es kommt in der Tat nicht darauf an, ob die CDU, ob die SPD in der Koalition ist oder nicht, sondern wie sie sich in der Koalition verhält. Wenn sie, ich formuliere es jetzt ein bisschen platt und grob, erscheint wie der Pudel an der Leine von Frau Merkel, wird sie nicht die Statur gewinnen, die sie braucht. Also reduzierte Konfliktfähigkeit, keine Angebote von politischen Alternativen. Und wenn sie dann in den Wahlreihen gehen wollte, nach einer Koalition, ohne ein personelles Angebot haben, das überzeugt ist, oder auch ohne eine neue Machtperspektive zu haben, und das ist in der Tat das, was das virtuelle linke Lager bieten würde, für die es zurzeit aber keine Mehrheit gibt, dann wird sie in Zukunft nur noch die Funktion eine Funktionspartei erfüllen, nämlich Mehrheiten beschaffen dort, wo sie notwendig sind. Aber sie wird nicht schaffen, das zu leisten, was sie eigentlich leisten sollte, nämlich eine Regierung anzuführen.
Da haben Sie recht, deswegen müssen wir das ändern.
Aus parteipolitischen Punkten heraus oder aus parteistrategischer Entwicklung heraus ist das vollkommen richtig. Ich halte es aber für falsch, aus einer Koalition deshalb rauszugehen, weil man in einer anderen Koalition sich besser präsentieren kann.
Aber Herr Mitsch, wie soll es denn die CDU halten? Herr Stegner hat sich ja klar festgelegt, hat gesagt, große Koalition soll eigentlich für die SPD nicht mehr in Frage kommen. Wie sehen Sie das? Muss die CDU auch eine große Koalition faktisch nach der nächsten Bundestagswahl ausschließen?
Naja, dass diese große Koalition in den letzten Jahren nicht das geleistet hat, was ich mir wünschen würde und was sich viele Menschen wünschen würden, habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Die Probleme, die große Koalition nicht gelöst hat oder beziehungsweise uns auch geschaffen haben, liegen ja auf der Hand. Also die große Koalition kann nur eine Notlösung sein. Wir als Werteunion waren von Anfang an dagegen. Was wir uns vorstellen, hat leider im Moment auch keine Mehrheit. Insofern bin ich da bei Herrn Stegner. Wir sind dafür, mit einer Regierung aus CDU, CSU und FDP zu bilden. Und das setzt natürlich auch voraus, dass die CDU wieder stärker wird und die Wähler zurückgewinnt, die sie in der Vergangenheit mal hatte, aber verloren hat. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wir müssen unser Profil schärfen, wir müssen aber auch die Inhalte, die die Menschen bewegen, wieder klären. Und das ist das Thema beispielsweise Steuersenkungen, das ist das Thema Rentenreform, das ist aber auch das Thema unkontrollierte Masseneinwanderung, das ist das Thema Strompreise und Energiemix der Zukunft, Thema Bundeswehr, innere und äußere Sicherheit. Also gibt es eine Menge Themen, die wir da angehen müssen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es uns dann gelingt, eine Mehrheit auch wieder hinzubekommen, ohne die SPD und die Grünen. Die sind nämlich aus meiner Sicht tatsächlich kein geborener Koalitionspartner für die CDU-CSU.
In der Schlussfolgerung bin ich einig mit ihm im Inhalt überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt keine Mehrheit für Aufrüstung in Deutschland und keine Mehrheit für eine Politik, wo die Wirtschaft das Sagen hat, sondern es gibt eine Mehrheit für eine soziale Politik, für eine Friedenspolitik, für eine proeuropäische Politik, auch für eine Politik des sozialen Zusammenhalts. Und darüber können wir dann gerne streiten. Wenn wir das mehr täten, Herr Mitsch,
haben wir ein paar
dann wäre das zum Wohl beider. Das sind nicht Plattitüden, sondern das sind unsere Überzeugungen. Dass Sie das Plattitüden nennen, spricht gegen Sie und nicht gegen uns.
An dieser Stelle würde ich gerne noch Herrn Bauer mit in die Sendung holen. Thomas Bauer, er ruft an aus Frankfurt am Main. Sie mal ein bisschen warten müssen, Herr Bauer. Aber jetzt haben Sie das Wort.
Ja, vielen Dank, dass ich sprechen darf. Ja, ich wollte sagen, nicht nur die Parteien haben den Kontakt zum Bürger verloren, sondern viele Bürger haben den Blick für die Realität verloren, mit der sie aufgrund einer immer komplexeren Welt, technisch wie auch politisch, leider nicht klarkommen und sich eben nicht mehr den Blick nur auf das eigene Dorf oder die eigene Stadt richten müssen. Was ich damit sagen will, auch wenn es mir jetzt zu den Ohren raushängt und auch gegen die Linie von Herrn Mitsch ist, das beste Thema ist doch, oder eins der vielen Themen ist, war die Flüchtlingskrise 2015. Herr Mitsch spricht sich immer gegen die unkontrollierte Massenzuwanderung und andere Themen aus, also seine Werteunion. Aber bis jetzt hat kein einziger gesagt, was man hätte anders machen sollen, weil die Leute, die hätten sich ja nicht in Luft aufgelöst. Aber es wird von vielen Bürgern und auch von den Parteien, von Herrn Mitsch und so weiter gefördert, dass man einfach hätte die Grenzen zumachen sollen und es keine Probleme hätte, dass man dann keine Probleme mehr hätte. Was faktisch nicht stimmt, weil die Leute, müssten ja irgendwo hingehen. Die wären ja nicht verhungert unterwegs. Oder man hätte es klar sagen sollen, man hätte sie verhungern lassen sollen, was wirklich immer böse wäre. Aber spricht ja keiner aus, weil keiner den Leuten vermittelt, was es da für eine Lösung hätte geben sollen, eine andere, wie die von Angela Merkel, wo sie die Grenzen aufgemacht hat.
Also Sie meinen, Herr Bauer, man drückt sich so ein bisschen auch letztlich vor der Realität.
Richtig, ja. Lassen Sie mich noch einen letzten Punkt bringen. Thema Technik, Thema Umwelt, Thema Arbeitsplätze. Die Kombination daraus, jeder möchte zum Arzt gehen und möchte die beste Behandlungsmethode bekommen. Also möglichst durch künstliche Intelligenz und so weiter aufgewertet und so weiter. Aber diese künstliche Intelligenz und die Roboter, die dürfen aber meinen eigenen Arbeitsplatz nicht vernichten, was ziemlich schizophren ist. Ich kann nicht Technik woanders fordern, die mich in einem anderen Bereich nicht bedrängt. Das ist Realitätsverweigerung von vielen Bürgern und diese Realitätsverweigerung wird auch beim Umweltschutz und bei vielen anderen Sachen von Herrn Leuten wie Herrn Mitsch leider gefördert.
Aber würden Sie sagen, auch die Politik kommuniziert zu wenig mit den Bürgern und sagt ihnen auch eben nicht die Wahrheit?
Ja, das möchte ich ganz besonders. Sie hatten ja letzte oder vorletzte Woche das Thema mit der Automobilindustrie, wo gesagt wird, 200.000-300.000 Arbeitsplätze fallen weg. Dann kam das Thema autonomes Fahren, wo man ganz knallhart sagen muss, da fallen Millionen Arbeitsplätze weg in der Autoindustrie, weil sie in diesem Ausmaß, wie wir sie heute haben, gar nicht mehr gebraucht wird. Und das wird ganz, ganz selten in Sendungen angesprochen.
Gut, wir bemühen uns hier im Deutschlandfunk. Ja, Herr Bauer, danke schön erstmal. Ich würde gerne die Frage weitergeben und den Punkt an Herrn Neugebauer. Also,
ich würde schon gerne kurz, ich bin ja direkt angesprochen worden und möchte ganz kurz die Position der Werteunion dazu erneuern oder erläutern. Um es klar zu sagen, wir haben ja seit 2015 es nicht geschafft, diese unkontrollierte Masseneinwanderung in den Griff zu bekommen. Und es liegt hauptsächlich daran, dass wir nach wie vor die Anreize falsch setzen. Also wir gewähren ja sozusagen jedem, der es auf deutschen Boden schafft, gewähren wir ein vergleichsweise gutes Einkommen. Und das ist das Problem. Das hat zunächst mal gar nichts mit irgendwelchen Grenzschließungen oder mit Ablehnen zu tun, sondern es hat einfach damit was was zu tun, dass wir uns als Land so darstellen und einen gewissen Pull-Faktor hier noch immer in Kraft haben. So. Und wenn wir an dem Thema arbeiten würden, dann würden wir das Thema auch in den Griff bekommen, der Einwanderung, die übrigens in der jetzigen Form zu einem großen Teil rechtswidrig ist. Gut,
Widerspruch, Herr Metsch, das, was Sie sagen, heißt auf gut Deutsch gesagt, wir fangen an, die Leute zu schikanieren, vielleicht machen wir es mal anders, schieben lieber die Leute ab, die Gewalttäter gesprochen. Sind, das kommt aber dabei raus, schieben lieber die Leute ab, die Gewalttäter sind, statt Familien, Jugendliche, die in Ausbildung sind oder Leute, die in Arbeit sind, das mal anders zu machen und sich für europäische Lösungen einzusetzen, statt zu negieren, was da stattfindet. Das Mittelmeer ist zum Friedhof geworden, weil wir uns nicht kümmern um die Fluchtursachen. Das finde ich, da bin ich komplett anderer Auffassung. Deutschland hat die Aufgabe, mit dazu beizutragen. Wir setzen nicht falsche Signale, sondern wir, nein.
Gut, ich will jetzt nicht über Flüchtlingspolitik im Detail reden, vielleicht mal ein bisschen breiter den Blick weiten. Herr Neugebauer, hatte der Hörer gerade recht, Herr Bauer aus Frankfurt, weil er gesagt hat, da ist so eine Art auch, ich sag mal, gestörte Kommunikation im Gange, dass Politik eben nicht klar die Aufgaben benennt. Stichwort eben künstliche Intelligenz zum Beispiel, Wegfall von Arbeitsplätzen mit dem Elektroantrieb in der Autoindustrie. Also wie bewerten Sie das?
Nachdem ich den einen Satz gesagt habe, gutes Einkommen müsste über 960 Euro im Monat liegen, weil das die Armutsgrenze ist, würde ich Folgendes sagen. Es gibt in der Tat die Situation, dass viele Probleme, die auftauchen in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger, von den Parteien nicht aufgegriffen werden. Beispielsweise diese von Ihnen, Digitalisierung. Was bedeutet das? Was bedeutet kritische Intelligenz für Arbeitsplätze? Und wo er aufgrund der Informationen nicht in der Lage ist zu sagen, wie wird sich das für mich entwickeln? Es besteht in der Gesellschaft ein sehr großes Bedürfnis nach Sicherheit, nach sozialer Sicherheit, ökonomischer Sicherheit, nach innerer wie äußerer Sicherheit. Und wenn dann Menschen darauf schauen und sagen, heute ist meine Situation noch relativ gut, wie ist sie in 5 Jahren? Wahrscheinlich auch noch. Aber in 10 Jahren ist sie noch ähnlich gut. Wie ist es in meinem Umfeld passiert? Verunsicherungen, ähnliche mehr traten auf. Dann wollen sie Lösungen haben. Und dann stellen sie fest, mir fehlt das, alles beurteilen zu können. Und ich erwarte von den Parteien deshalb Orientierung. Und die Orientierung ist das eine, was geleistet werden muss. Und das andere ist Integration. Das heißt, die Menschen müssen integriert werden. Sie müssen die Möglichkeiten haben, entweder durch ihre Wahlentscheidung zu sagen, ich traue dieser Partei das zu, oder Parteien müssen sagen, nee, ich allein schaffe das nicht, ich mache Bündnisse mit anderen, wo die möglicherweise bessere Lösungen haben, aber es läuft nicht anders, und wenn die Kommunikation zwischen Bürger und Partei gestört ist, dann haben wir weniger Zustimmung zur Demokratie und dann wird sie gefährdet.
Sagt der Parteienforscher Gero Neugebauer, und damit geht die Sendung Kontrovers zu Ende. Wahlschlappen und Führungsstreit, sind die Volksparteien am Ende? Darüber haben wir heute diskutiert. Alexander Mitsch, Vorsitzender der Werteunion, Gero Neugebauer, Parteienforscher, und Ralf Stegner, stellvertretender Parteivorsitzender SPD. Herzlichen Dank an Sie drei. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse, für Ihre Fragen und Anregungen. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut in die neue Woche.